Radio Salü, die Martina Stratenshow.
Ich freue mich, bei euch zu sein. Das macht so einen Spaß in diesem Podcast und ich freue mich mega. Ich habe einen traumhaften Gast in dieser Woche. Das ist eine Thriller-Autorin, die Sabine Tiesler, die hat ein neues Buch geschrieben, das ist meine Königin, meine persönliche. Ich freue mich total, dass sie in dieser Woche mein Gast ist und jetzt sollte man ja meinen, ja, so eine Thriller-Autorin, die, ja, die ist hart gesotten in allem, was so Angst und Angstszenarien betrifft, aber ganz falsch, Sabine Tiesler hat auch ihre eigenen Urängste.
Man stelle sich vor, man schläft in seiner behüteten Umgebung, da wo man immer glaubt und hofft, dass einem nichts passieren kann. Und dann steht in der Nacht der schwarze Mann vor einem. Die Bedrohung und dann passiert mit dir Fürchterliches. Das ist eine, ich glaube, eine Urangst von Frauen.
Ja, ich glaube, eine Urangst von Menschen wahrscheinlich. Ich kann mir auch vorstellen, dass Männer das ganz besonders gruselig finden. Gut, also das ist Sabine Tiesler. Und jetzt kommen wir aber zu ganz anderen Sachen. Wir kommen zum Buch in dieser Woche und ja, das ist eine Autorin, die habe ich, ich glaube, ich war so um die 20 rum, da habe ich die Bücher von ihr verschlungen. Ihr werdet sie alle kennen. Es ist dann auch eine Riesengeschichte durch die Presse gegangen, da hat sie sich getrennt und ihr Mann, den sie danach hatte, der hat irgendwie ihr ganzes Geld verprasst, wenn ich mich jetzt so dunkel erinnere. Aber Hera Lind hat sich aus allem immer wieder rausgekämpft und das bewundere ich wirklich an ihr. Und das Buch, was ich euch jetzt vorstelle, heißt Das letzte Versprechen und ist bei Knauer erschienen. Vor ein paar Jahren hat sich Hera Lind eine neue Art Literatur zu eigen gemacht, die der tatsächlich passierten Geschichten und die erzählt sie genauso gut und spannend wie eines ihrer erfundenen Bestsellerbücher. Und dieses Neueste, Das letzte Versprechen, habe ich diese Woche eben gelesen und da geht's um die kleine Anna, die brutal aus den Armen ihrer Mutter gerissen wird. 1944 in Siebenbürgen war das und da ist sie gerade mal 5 Jahre alt. Sie wird in ein Straflager verschleppt und nur dank der Kraft der absoluten Verzweiflung gelingt es dem Kind schließlich, ein Loch durch die kalte, harte Erde unter dem Zaun zu graben. Aber anstatt Freiheit und Geborgenheit bei ihren Großeltern, wartet auf Anna hinter dem Stacheldraht nur neues Grauen. Als sie 6 Jahre später wieder mit ihrer Mutter vereint ist, kann die schwer traumatisierte Frau ihr keine Liebe mehr geben. Und im Deutschland der Nachkriegszeit ist kein Platz für das Leid der vergessenen Generation. Erst als Anna den Bauernsohn Fritz trifft, glaubt sie ein bisschen Glück gefunden zu haben, aber nur so lange, bis die Schrecken der Hölle sie wieder einholen. Aus dem ersten Kapitel. Ich stand am Fenster auf der Küchenbank, drückte meine Wange gegen die Scheibe und beobachtete mit Schrecken, was sich auf der Hauptstraße unserer Stadt abspielte. Eine Menge fremder Soldaten, die ganz andere Uniformen anhatten als mein Papa, marschierte mit Gewehren über der Schulter hinter einem grässlich aussehenden Panzer her, der knirschend den Asphalt niederwalzte und auch alles andere, was ihm zufällig in den Weg kam. Grauenvolles Geschrei von draußen ließ mich meine Hände auf die Ohren pressen. Eine junge Frau rannte kreischend zu dem, was gerade noch ihr Kinderwagen gewesen war. »Oma«, sagte ich, »ich habe Angst.« Das ist eine Geschichte, die ganz tief unter die Haut geht. Die wahre Geschichte der Annie Eckert, die mit 5 Jahren in einem jugoslawischen Kinderheim landete und mit 11 allein auf der Flucht war. Es ist die Geschichte einer Frau, die Unaussprechliches erlebt hat und trotzdem ihr Herz nie verschlossen hat. Hera Lind erzählt das gekonnt. Ich habe auch nichts anderes von ihr erwartet und kann euch das Buch nur empfehlen. Das letzte Versprechen von Hera Lind ist bei Knauer erschienen und zwar als Taschenbuch, als E-Book, als Hörbuch und auch auf Audio-CDs. Ein tolles Buch, wirklich. Ich mag auch diese Art des Geschichtenerzählens, die sie da an den Tag legt. Da habe ich am Anfang so ein bisschen Probleme gehabt, musste mich ein bisschen dran gewöhnen. Aber jetzt finde ich es ganz toll. Das sind quasi Biografien, die sie aufschreibt und sie sagt auch, bitte, das ist trotzdem alles noch erfunden und die Namen sind meistens andere. Also sie macht das richtig, richtig gut. Post von Martina ging diese Woche an ein armes, reiches Mädchen, nämlich an Liza Marie Presley. Liebe Liza Marie Presley, letzte Woche haben hunderte Menschen von dir Abschied genommen. Es gab eine riesige Trauerfeier auf Graceland mit vielen Rednern, Sängern, Musikern. Irgendwie hat mich das Ganze an ein Theaterstück erinnert, in dem niemand die Hauptrolle spielte. Und irgendwie war diese Feier wie dein ganzes Leben. Nicht ganz echt, etwas drüber und stellenweise auch sehr einsam. 54 Jahre bist du alt geworden und als du auf diese Welt kamst, hat sie gejubelt. Vor allem dein Vater war so stolz auf dich und hat dich überschüttet mit Geschenken, hat dir jeden Wunsch von den Augen abgelesen und hat die Bedenken deiner Mutter mit einem lauten Lachen beiseite gewischt. Sie, Priscilla, wollte dich immer erden, so hat sie's zumindest gesagt, aber der Erziehungsstil deines Daddys war ein anderer, wenn es überhaupt einer war. Er wollte eine echte Prinzessin aus dir machen und ich glaube, das war dein ganzes Leben lang dein Problem. Deine Männer, deine Ehen, nichts war wie die Liebe deines Vaters. Niemand hat dich so verwöhnt wie er und niemand war gut genug für die kleine Prinzessin in dir. Eine Tragik, die man mit Worten nicht beschreiben kann. Sogar dein Tod ähnelte dem deines Vaters, der auch leblos aufgefunden wurde, so wie du. Verzweifelt hat man um dein Leben gekämpft und doch verloren. Verzweifelt sollst auch du gewesen sein, über 1 Million Steuerschulden, das, was deine Mutter Priscilla so gut kann, nämlich Geld und gut zusammenhalten, das konntest du nie. Auch Drogen und Alkohol sollen eine große Rolle gespielt haben. Wen wundert's bei der Erblast auf deinen Schultern? Die Tochter von Elvis. Und dennoch bin ich sicher, dass es Glücksmomente in deinem Leben gab, dass du verliebt warst in deine Männer, dass du die Hoffnung auf die große, echte Liebe nie aufgegeben hast und dass du kurz vor deinem Tod noch Oma geworden bist, das hat dich sicher mit Stolz erfüllt. Jetzt liegst du auch auf Graceland, ganz in der Nähe von deinem Vater, da, wo du angeblich immer sein wolltest, bei ihm. Ich wünsche mir, dass du ihn dort triffst, wo auch immer du jetzt gerade bist, und ich schicke dir rote Rosen, denn das waren deine Lieblingsblumen, und ich schicke dir liebste Grüße, deine Martina. Schon tragisch, diese Geschichte, ne? Von Liza Marie Presley. Es war so, ja, okay, ich meine, man hat schon gemerkt, dass sie mit ihrem Leben immer wieder hadert und an ihre Grenzen stößt, aber 54, pff, das ist jetzt mal echt kein Alter, oder? Es war sowieso einiges los diese Woche in der Promi-Welt. Da sind wir nämlich jetzt und kaum aus dem Dschungelcamp raus hat Verena Kehrt dann endlich den Heiratsantrag ihres Lovers Mark Terenzi bekommen. Der war ja quasi mit Ansage der Antrag. Und ab jetzt dreht sich bei den beiden alles um die bevorstehende Hochzeit. Wie bei jedem Paar, das plant zu heiraten. Wo das passieren soll und wann das passieren soll und wie das passieren soll, das ist noch ein großes Geheimnis, aber ich bin sicher, dass wir bald davon erfahren werden. Und ich wette auch darauf, dass es sowas wie eine Hochzeits Soap der beiden gibt. Nur eines haben sie schon verraten, nämlich, dass Verena, Claudia Effenberg, Jolina Nennen und Papis Love Day zur Hochzeit einladen will. Dann warten wir mal gemütlich ab, da kommt sicher noch was. Auweia, der König Charles ist richtig sauer auf Prinz Harry. Nachdem ja letzte Woche das Buch rauskam von Harry, rauscht es jetzt gewaltig im Palast und die Vorbereitungen für die Krönung von Charles am 6. Mai sind in vollem Gange. Die sind wahrscheinlich alle auch ein bisschen nervös. Die ersten Einladungen sind auch schon raus und man munkelt, dass Harry keine Einladung bekommen soll. Aber selbst wenn er eingeladen wird, habe ich gelernt, Fakt ist, dass er und Meghan auf gar keinen Fall auf dem Balkon zusammen mit der königlichen Familie erscheinen werden. Genauso wenig wie Prinz Andrew. Denn dahin dürfen ja nur Mitglieder der Royals, die im Namen der Krone arbeiten. Und das tun ja jetzt weder Harry noch Meghan noch Andrew mehr. Ich weiß jetzt nicht, ob der so sauer ist, dass er nicht mit auf dem Balkon darf. Viel interessanter finde ich wirklich die Frage, darf er denn überhaupt zur Krönung kommen? Also das kann der Charles irgendwie nicht machen, seinen Sohn nicht einladen, oder? Naja, aber wir werden mal abwarten. Ich habe mich schon die ganze Zeit auf das Gespräch mit meinem Freund Arne Waag gefreut, weil was echt Lustiges passiert ist.
Ja?
Hattest du eigentlich als Kind so Sendungen, die du gerne mit deinen Eltern zusammen geguckt hast?
Ich habe im Prinzip alles mit meinen Eltern zusammen früher geguckt, von der Schwarzwald-Klinik bis ich heirate eine Familie über das Erbe der Guldenburg. Was gab es denn dann noch so?
Dallas, also Denver. Alles,
außer die Sesamstraße, die habe ich alleine geguckt.
Okay, also bei uns ist es auch so, ich heirate eine Familie, gucke ich gerade mit Lilith. Ne? Also wir gucken uns die alten, es ist so schön, ja. Aber sie hat jetzt, halt dich fest, das perfekte Dinner entdeckt.
Wie ist das denn passiert?
Ich weiß auch nicht. Ich habe irgendwie, lief es mal und dann guckte sie und fand das super interessant. Und seitdem bettelt sie mich immer an, ob sie das perfekte Dinner gucken darf.
Ach, bitte.
Jetzt ist ja diese Sendung an sich nicht das Schlechteste.
Nein, natürlich, ist natürlich eine super Sendung.
Ja, letzte Woche guckte sie DSDS. Danach wusste ich, warum ich sie das nicht gucken lassen wollte.
Ja, das gucken wir eigentlich gar nicht.
Nee, wegen der Gestalten, die da auftauchen und eine Sprache am Leib haben, wo du wirklich denkst, um Gottes Willen. Aber egal, perfektes Dinner, alles gut. Was doof ist, die Werbung dazwischen.
Ach.
Es passierte Folgendes heute Morgen in meinem Bett. Das Kind kam und sagte, du Mama, ja, hattest du schon mal Windpocken? Ich so, ja, wieso? Das ist schlecht. Ich so, warum? Ich hatte sie ja. Nein, nein, weil du kannst ja dann Gürtelrose kriegen. Ich so, Lilith, ja, aber nein, du bist ja auch fast schon 60. Ich so, nein, ich bin 0,60. Spinnst du? Und sie so, ja, aber das ist ganz gefährlich. Das kann ich das auch kriegen? Ich so, nein, du kannst das nicht. Dann meine ich, wie kommst du denn da drauf? Ja, gestern im perfekten Dinner kam eine Werbung, dass man sich impfen lassen soll. Ich so, verdammt. Also, weißt du, ich glaube, ich gucke das jetzt aus der RTL Plus Mediathek mit ihr. Dann gibt's keine Werbung dazwischen. Mein Tag war gelaufen, kann ich dir sagen. Er war gelaufen.
Ja. Aber bist du denn schon vor 60?
Du willst nur sagen, ich bin alt und dick. Ne? Das ist das, was am Ende des Tages dabei rauskommt. So weit wollen wir es aber gar nicht kommen lassen.
Nein.
Ich wünsche dir jetzt was. Guck mal, 2 Minuten 35, das ist meine perfekte Zeit. Tschüss.
Alles Gute nochmal.
Ich habe jetzt den Fernsehtipp für euch. Und das ist ein Film, ich bin mir nicht sicher, ob man den als Komödie bezeichnen darf, weil er ist eigentlich schon ziemlich tragisch. Absturz ins Leben heißt er. Und da geht es um Paul Snyder, der versucht, zurück in sein Leben zu finden. Er ist nämlich der einzige Überlebende eines Fahrstuhlunfalls, bei dem auch seine Tochter aus erster Ehe starb. Die war erst 25 und Paul weiß nicht, wie er jetzt damit zurechtkommen soll. Vor allen Dingen nicht mit den Plänen seiner Frau. Die drängt nämlich auf einen Prozess und die Entschädigung soll den beiden Söhnen das Studium an einer Elite-Uni ermöglichen. Aber Paul will keinen finanziellen Vorteil aus dem tragischen Verlust ziehen und so stellt er seinen Job und seine Ehe in Frage und macht eine radikale Kehrtwende. Paul kündigt seinen Managerjob, um Hundeausführer zu werden. Das ist echt so eine bittersüße Tragikomödie und sie basiert auf einem Roman. Der Fall Paul Snyder ist von Jean-Paul Dubois und der Regisseur hat das ganz gut gemacht. Das ist sehr leise, leicht ironisch, sehr elegant gedreht, tollen Hauptdarsteller und man sieht einen sehr verletzlichen Mann und der wird auf brillante Weise dargestellt. Das ist leise, das ist feinsinnig, das ist auch komisch zwischendurch und kommt am Mittwoch um 7:45 auf Arte, Absturz ins Leben. Und jetzt ist es endlich soweit. Ich freue mich auf meinen Gast in dieser Woche. Sie ist meine ungekrönte Thriller-Queen sozusagen. Eine Frau, die ich seit langer, langer Zeit bewundere, deren Bücher ich alle gelesen habe. Alle, also alle Thriller zumindest mal. Und die ein neues Buch rausgebracht hat. Und ich freue mich sehr, dass sie mein Gast ist in dieser Woche. Herzlich willkommen in der Martina Straten Show, liebe Sabine Tiesler.
Grüß dich, Martina.
Ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich, dass wir zusammen reden. Lass uns anfangen mit dem neuen Buch, was du rausgebracht hast. Das heißt Verschwunden. Ich habe es innerhalb von 2 Tagen gelesen und ich habe mir extra Zeit gelassen, damit ich es nicht so runterlese, weißt du, sondern genießen kann. Erzähl mal, worum es geht.
Ja, der Titel Verschwunden ist eigentlich ein Titel, der zu fast jedem Thriller passt. Denn irgendwie verschwinden ja immer Leute und dann werden sie gesucht und dann findet man eine Leiche oder einen Toten und Es geht eigentlich immer um das Verschwinden von Menschen. In diesem Fall beginnt es mit dem kleinen Jonas, der auf einem Dorffest verschwindet. Aber das ist nicht das große Thema. Es ist nicht das große Thema, dass in diesem Buch Kinder verschwinden, sondern es verschwinden Menschen ganz unterschiedlicher Art. Frauen, Männer, Junge, Alte. Mhm. Und es gibt eine sehr schillernde Figur in diesem Buch. Das ist die attraktive Maklerin Elena, die ein sehr bizarres Hobby hat. Gelangweilt von ihrem Leben ein bisschen, obwohl sie wahnsinnig erfolgreich ist, lässt sie sich auf sexuelle Abenteuer mit fremden Männern ein. Wenn sie da an den Falschen trifft, dann geht es wahrscheinlich übel aus. Das ist ein hochriskantes Spiel. Und während Neri schon vollkommen nervös ist, weil viele Leute verschwinden, verschwindet auch diese Elena, die ihm eigentlich eine kleine Wohnung am Meer besorgen sollte, wo er im Rentner-Dasein dann sich zurückziehen möchte.
Jetzt muss ich kurz einwerfen, Kommissario Neri ist die Figur, die sich durch all deine Bücher zieht. Das ist also quasi der Kommissar, den du erschaffen hast. Also Neri schaltet sich ein.
Genau, und Elena verschwindet auch. Und das ist dann ein Punkt, der Neri zutiefst beunruhigt. Und der Leser weiß natürlich wie immer viel, viel mehr und viel, viel mehr als der Kommissar. Und er ist ja ohnehin ein etwas vertrottelter Typ, der viele Sachen falsch versteht. Mhm. Ein liebenswerter, vertrottelter Typ. Und insofern weiß der Leser, was für grausame Spiele da gespielt werden und was läuft. Er weiß noch nicht, wie das mit Elena zusammenhängt, aber er wird es erfahren. Mhm. Oh Mann, es ist ganz schwer, über dieses Buch zu reden, weil ich möchte ja nicht zu viel verraten. Ja?
Deshalb habe ich dich ja machen lassen.
Ja, schönen Dank.
Sag mal, du hast es eben schon angesprochen, es geht ganz schön brutal zu. Ich finde ja, dass dieses Buch auf eine Art und Weise das Brutalste ist. Von den Geschichten her beim Kindersammler, dass immer wenn Kinder im Spiel sind, finde ich, das ist sehr brutal. Aber diesmal gehst du so richtig tief. Wie ist dir das da beim Schreiben ergangen? Geht dir das manchmal so, dass du sagst, boah, das ist jetzt aber, ja, das ist viel, was ich da gerade mache?
Ja, es ist oft so, dass ich selber erschrocken und berührt bin von dem, was ich schreibe und dann sitze ich am Computer und weine, das passiert. Mhm. Aber manchmal kriege ich es auch gar nicht mit. Also es wundert mich dann, wenn Leute sagen, das ist unglaublich brutal. So wie du das bei diesem Buch gesagt hast, das habe ich nicht so empfunden. Mhm. Mir gehen die Sachen mit Kindern auch viel mehr noch an die Nieren. Aber es ist trotzdem so, dass ich ja meinem Stil treu bleibe und dass ich es gar nicht so brutal ausdrücke. Mhm. Aber die Leute wissen natürlich ganz genau, was da läuft und machen sich ihr eigenes Bild und ihren Film und ihren Blues im Kopf und erschrecken sich darüber natürlich ganz fürchterlich. Aber ich finde, dass ich es so formuliere, dass man kann es gut lesen. Und wenn man es gelesen hat, sagt man, oh Gott.
Ja, das stimmt. Du hast eine wunderbare Art, deine Figuren zu beschreiben. Hast du Beispielmenschen für jetzt meinetwegen die Figur der schönen, sexuell etwas überorientierten Elena, die ja für mich so ein bisschen so eigentlich ein armes Mädchen ist. Aber woher nimmst du das? Kommt es nur aus deinem Kopf?
Ja, das kommt nur aus meinem Kopf. Also ich habe da keinen Beispielmenschen. Jetzt ist mir aber aufgefallen, dass ich in meinen Thrillern, die ja alle in der Toskana spielen, sehr oft Makler dabei habe, die da irgendwie mitspielen. Mhm. Aber das ist auch klar, weil Deutsche, die nach Italien auswandern wollen oder da wohnen oder sich was suchen oder so, die haben natürlich Kontakt mit Maklern. Und ich fand immer so eine Maklerin, hatte ich noch nicht, fand ich eine interessante Figur und ja, dann habe ich sie mir ausgedacht, aber da gibt es niemanden. Genauso für den Hauptprotagonisten gibt es niemanden. Mhm. Es gibt natürlich manchmal jemanden, wo ich sage, okay, der hat jetzt den und den Beruf oder das ist interessant, den könnte ich nehmen, aber daraus wird immer eine so andere Figur, dass selbst dieserjenige sich niemals erkennen würde. Niemals. Aber die ist frei erfunden. Mhm. Ja.
Es ist ja so, dass in Thrillern es nun mal logischerweise um das Böse geht. Wie ist das bei dir? Was fasziniert dich am Bösen? Was zieht dich da an?
Also sagen wir mal so, ich gehe vom Opfer aus. Mhm. Es passiert irgendetwas. Einem Kind, einer Frau, einem Mann, irgendjemand passiert etwas Schreckliches. Und dann überlege ich, wer könnte das getan haben? Und dann versuche ich, und das ist die Hauptarbeit dabei, herauszufinden, wie kommt er dazu oder sie, so etwas zu tun? Was ist in dem Leben passiert? Was ist in der Kindheit vorgefallen? Es liegt immer an der Kindheit. Mhm. Ich will das nicht entschuldigen, ich will das nur erklären. Mhm. Und es ist auch so, dass man als Kind Schreckliches erleben kann und man wird niemals straffällig. Aber es ist nicht so, dass man eine ganz, ganz behütete Kindheit erlebt hat mit liebevollen Eltern, wo es keinen Streit gab und die einen wirklich geliebt haben, dass man dann zum Psychopathen wird. Das also passiert nicht. Und dann überlege ich mir, was könnte da passiert sein? Und dann wird langsam eine Geschichte raus. Und ja, ich interessiere mich, glaube ich, vor allem für Psychopathen. Was funktioniert in deren Psyche? Und da ist ja wirklich alles möglich. Und ich habe mich mal mit einem forensischen Psychiater in Hamburg unterhalten. Und der hat gesagt, die menschliche Psyche ist zu allem, zu wirklich allem fähig. Und alles kann passieren. Und insofern brauchst du dich nie zu fragen, wenn deine Fantasie eine Sache kreiert, ist das dann auch wirklich möglich? Ja, es ist immer möglich.
Sabine, wir haben schon ganz viel darüber gesprochen, aber was mich wirklich interessiert ist, was macht dir Angst?
Das sind ganz unterschiedliche Dinge, die sich auch in der Lebenszeit verändern. Also wenn man 30 ist, hat man wahrscheinlich vor anderen Dingen Angst, als wenn man 60 ist. Und so wie meine Bücher mit mir gewachsen sind und Mary mit mir alt geworden ist, so haben sich auch meine Ängste verändert. Aber ich habe eigentlich immer, wenn ich ein Buch begann, überlegt, was ist das, was dich umtreibt, wovor hast du am meisten Angst? Als ich noch in Italien wohnte und in einem großen, ganz, ganz einsamen Haus, weit weg, halbe Stunde vom nächsten Haus entfernt, hatte ich aber eine kleine Nebenvilla, die ich vermietet habe an Feriengäste. Und da habe ich habe wirklich gedacht, jetzt holst du dir da jemanden ins Haus. Du weißt ja nicht, wer das ist. Da hatte ich unheimliche Angst. Und da entstand dann, und draußen stirbt ein Vogel. Mhm. Hier bei diesem habe ich, das ist eine ganze Kleinigkeit, die eigentlich in diesem Buch jetzt auch nicht die ganz große Rolle spielt. Aber das war so der erste Aufhänger. Man stelle sich vor, man schläft in seiner behüteten Umgebung, da wo man immer glaubt und hofft, dass einem nichts passieren kann. Und dann steht in der Nacht der schwarze Mann vor einem. Mhm. Die Bedrohung, und dann passiert mit dir Fürchterliches. Das ist eine, ich glaube, eine Urangst von Frauen. Und die war der kleine Aufhänger. Aber daraus hat sich dann eine völlig, völlig, völlig andere Geschichte entwickelt. Mhm. Und es ist natürlich immer dieses ausgeliefert sein, dass irgendetwas mit einem passiert, was man nicht mehr beeinflussen, was man nicht mehr kontrollieren kann, wo man eventuell wirklich dem Tod ins Auge sieht, das ist eigentlich die schlimmste und die grausamste Angst.
Liest du solche Geschichten? Also guckst du so Thriller-Serien im Fernsehen? Informierst du dich? Liest du Abhandlungen über Serientäter? Machst du sowas?
Ich lese auch andere Thriller und so, ja, sehr gerne, ganz unterschiedliche Art. Aber das ist für mich eigentlich Entspannung. Ich gucke mir wenig Serien an. Wenn, dann gucke ich Dokumentationen. Natürlich Dokumentationen über Serientäter, ganz klar. Aber ich lese ganz viel Fachliteratur über Psychopathen zum Beispiel. Und da muss ich sagen, da komme ich an meine Grenzen. Wenn jemand sagt, dieses Buch wäre grausam, weil es eben so viel in den Köpfen der Menschen bewirkt und auslöst, dann kann ich nur sagen, Fachliteratur ist viel, viel schlimmer. Was der Mensch wirklich anderen Menschen antut, ist so unvorstellbar. Ich glaube, so extrem kann gar kein Thriller-Autor denken.
Da hast du vollkommen recht. Sabine Tiesler ist bei mir. Die Thriller-Autorin hat gerade ein neues Buch im Heine Verlag rausgebracht. Das heißt Verschwunden. Und es ist ein fantastischer Thriller geworden. Eigentlich, liebe Sabine, war mein Liebling von dir ja immer der Kindersammler. Ich weiß, du stöhnst jetzt wahrscheinlich innerlich, weil du denkst, Mann, ich habe noch ganz viele andere geschrieben.
Nein, aber, ich stöhne nicht.
Aber der hier, der ist so, der hat ihn, glaube ich, getoppt jetzt, den Kindersammler, in meinem Lesewahn von dir. Was bedeutet dir das Schreiben?
Alles. Also sagen wir mal so, ich glaube, ich wäre gar nicht mehr am Leben, wenn ich nicht schreiben würde. Ich erledige den ganzen Tag meine Sachen, die ich zu tun habe. Mann und Haushalt und Haus und Kram und jeder weiß, was man alles zu tun hat und Bürokratie. Und dann gehe ich um 17 Uhr in mein Büro und dann bin ich für die Welt verschwunden. Und dann schreibe ich. Und das ist für mich Beruf, Hobby, Erholung, Urlaub, Erfüllung, alles zugleich. Und wenn ich das nicht hätte, dann würde ich kaputt gehen. Und wenn ich mal 3 Tage nicht in mein Büro komme, dann bin ich kein Mensch. Dann bin ich auch irgendwie ganz schlecht drauf. Mhm. Ich hatte mal Besuch und konnte 8 Tage lang nicht in mein Büro.
Der arme Besuch.
Ich habe das kaum ausgehalten. Ich bin irre geworden. Also das Schreiben ist mein Leben und ich glaube, ich werde damit erst aufhören, wenn ich tot umfalle und wahrscheinlich am Schreibtisch vom Stuhl, hoffentlich.
Was steht denn als nächstes bei dir an? Also ich meine, du wirst wahrscheinlich ein paar Lesungen haben in nächster Zeit. Die kann man übrigens finden auf www.sabine-tiesler.de, das ist deine Webseite. Aber was ist so buchtechnisch geplant? Was kommt als nächstes? Das ist ja immer furchtbar, wenn die Leute, du hast gerade eins rausgebracht, dann fragen die Leute schon, und was kommt als nächstes? Aber ich frage jetzt auch, was kommt als nächstes?
Also es ist ein Buch, das als nächstes kommt, das etwas anders ist. Und zwar, es ist kein Toskana-Thriller, wird nicht in der Toskana spielen und es nur ein ganz, ganz, ganz klein wenig, nur ganz wenig, aber nicht hauptsächlich. Und es hat mit Neri nichts zu tun. Also Neri ist einmal nicht dabei. Es ist ein etwas anderes Buch, das sich um einen vollkommen wahnsinnigen, durchgeknallten Schauspieler und eine Psychopathin dreht. Diese beiden treffen aufeinander und das ist keine so gesunde Mischung.
Da bin ich gespannt.
Und danach, und da bin ich schon am Arbeiten, kommt wieder ein richtig schöner, heftiger Toskana-Neri-Thriller.
Ich freue mich so sehr darauf. Vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Ich bin sehr froh, dass du so besessen vom Schreiben bist, denn das garantiert uns noch viele tolle Thriller von dir.
Ach Martina, ich danke dir auch für das schöne Interview und also, es tut immer wieder gut, mit dir zu reden.
Ja, das war's schon wieder für mich. Bevor ich gehe, habe ich natürlich noch den Spruch der Woche für euch. Der kommt von Anita Krishan und die sagt, wenn es weh tut, beobachte es. Das Leben versucht dir etwas beizubringen. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören würden und bis wir das tun im nächsten Podcast hier im Martina Straten Show Podcast, passt ihr bitte ganz gut auf euch auf.
Radio Salü, die Martina Straten Show.